Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast. Wir sind immer noch in Staffel 1. Das ist die Folge 97. Dank an alle Feedbacker und Feedbackerinnen für das, was ihr uns geschrieben habt über die vergangenen Folgen. Solltet ihr jetzt hier aufgrund welchen Umstandes auch immer neu reingerutscht sein, guckt und hört euch alle anderen Folgen auch an. Es lohnt sich in jedem Fall. Es ist ein buntes Potpourri quer durch die Stadt. Magdeburg ist die Überschrift und egal, ob wir hier über Politik sprechen, ob wir mit Stadtoberhäuptern sprechen oder aber auch über die einzelnen Sportvereine, die es hier in der Stadt gibt, vom Schwimmen über die Leichtathletik bis hin zum Hand- und Fußball ist hier alles immer mit dabei. Und heute haben wir mal wieder jemanden aus der Abteilung Blau-Weiß und zwar, weil er, ja, ist natürlich scheiße formuliert, wenn ich jetzt sage, weil er neu ist, weil er überhaupt nicht neu ist, weil eigentlich könnte man bei ihm auch mal schön den Stempel Urgestein auf das mittlerweile lichte Haupthaar drauf stempeln. Ist nämlich ein Typ, der in Magdeburg geboren, also in Burg geboren ist, 71, dann in Magdeburg gespielt hat, Jugendnationalspieler, in den wirklich wilden und wirren und wirklich seltsamen Zeiten für den FCM aktiv war. Also genau in den Zeiten, wovon mittlerweile circa 2 Millionen Leuten behaupten, sie hätten da in der ersten Reihe gestanden, und da fragen ich mich, wie das funktioniert haben soll, weil da standen teilweise wirklich nur 20. Können wir ihn alles selber fragen. Er heißt Carsten Müller, ist jetzt wieder Chef des Nachwuchsleistungszentrums beim 1. FC Magdeburg, sitzt mir gegenüber. Mensch, Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, besten Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Wie, du lacht das gerade, als ich gesagt habe, 1 Million Leute behaupten, dass sie genau zu deinen Zeiten, als du aktiv warst, also ich glaube 89 bis in die erste gekommen, kann das sein?
Ist das ja, richtig? Ja, da hatte mich der damalige Trainer Achim Streich gesagt, pass auf Carsten, du bist mit im Kader. Ich glaube, das erste Spiel war BSG Stahl Brandenburg.
Schöner alter Klassiker.
Das war für mich eine Sensation gewesen, diese Möglichkeit zu haben, dort für meinen Verein auflaufen zu dürfen. Und dadurch, dass wir das Spiel, glaube ich, auch noch 1-0 gewonnen haben, war es eigentlich ringsherum schön. Leider Gottes waren die Jahre danach dann natürlich alles andere als schön gewesen. So trotz, ja, mit Abstand betrachtet bleiben ja doch die schönen Erinnerungen denn da.
Ja, ein bisschen Nostalgie wollen wir schon machen, aber ihr braucht keine Angst haben. Wir sprechen auch über die neuen Zeiten. Aber wenn man schon mal jemanden da hat, der wirklich in der Zeit, von der so viele behaupten, sie wären dabei gewesen, aber das konnten sie ja gar nicht. Wenn wir da schon mal jemanden hier haben, dann muss man mal fragen. Also in Burg geboren, ich nehme an, du hast dann in Burg angefangen, auch Fußball zu spielen. Dann Sportgymnasium, so hieß es ja, hieß das nicht, Sportschule hieß das, ja?
KJS. Kinder- und Jugendsportschule, genau.
KJS, du warst fast Zimmerkumpel oder Nachbar von Steffen Stiebler, hast du mir gerade auch erzählt. Das heißt, auch ein enger Draht zu den ganzen alten Haudingen. Du hast die Gieselerhalle geliebt, hast du erzählt. Du hast, glaube ich, auch in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt für die DDR. 9 Tore, wenn ich recht ich im Kopf habe, sollen es angebliche Wesen sein irgendwie, oder stimmt das nicht?
9 Einsätze.
Achso, 9 Einsätze waren es.
Wahrscheinlich, da ich relativ oft im Abwehrbereich gespielt habe, habe ich vielleicht 9 Tore verhindert, aber geschossen also, leider nicht.
Es waren 9 Einsätze. Kannst du dich noch erinnern, welche Länder das waren, gegen die du da gespielt hast?
Ja, einige. Bulgarien, Wales, was war es noch?
Aber gewesen? Wales ist ja dann Österreich. Schon zu DDR-Zeiten, also es waren ja dann die 80er, oder?
Ja, also ich hatte das Glück, dann ins kapitalistische Ausland reisen zu dürfen. Allerdings, leider Gottes war, ich sag mal, meine Art des Fußballspielens war eher jetzt nicht so die filigrane Art gewesen, sondern eher der robustere Typ. Und mein großer Wunsch war halt immer mal gewesen, einmal auf der Insel spielen zu können. Und dementsprechend war ich natürlich extrem erfreut, als die Europameisterschaft-Auslosung damals Wales uns beschert hatte. Leider Gottes hat man mir dann, glaube ich, eine Woche vorher mitgeteilt, dass mein Visum nicht rechtzeitig bearbeitet wurde, und ich durfte dann leider nicht mitfahren. Ein paar Wochen später nach Österreich ging es dann. Das sind halt Sachen, die einen als Sportler dann schon wehtun, muss man sagen, als Mensch auch. Ich hatte auch später nochmal versucht herauszufinden, woran es denn tatsächlich gelegen hat. Habe dann auch mal mit meinem Nationaltrainer damals, den Klaus Kröll, gesprochen. Er sagte halt, es gab dann eine Anweisung aus Berlin, die gesagt haben, ich bin halt nicht Reisekader. Und ja, das war halt ein bisschen schade, aber am Tagesende ist es halt so gewesen.
Hast du irgendwann mal den Spaß, also falsch formuliert, hast du dir irgendwann mal die Zeit genommen, deine Stasi-Akte anzugucken, um zu gucken, warum das vielleicht so gewesen sein könnte?
Ich habe Akteneinsicht gebeten. Relativ zeitnah sogar. Dann war es halt so gewesen, du hast sehr, sehr lange gar nichts gehört. Dann habe ich irgendwann eine Information bekommen, dass über mich eine Akte existiert. Das hätte jetzt erstmal sowohl Täter als auch Opfer sein können. Ja, und irgendwann später habe ich dann eine Information bekommen, dass ich sie einsehen konnte. Und da war ich erstmal überrascht, dass die Akte doch schon relativ groß war.
Echt, du warst damals ja U20 war das, glaube ich. Du warst da halt 18, 18 17, 18, 18, 19.
Ja,
ne?
genau. Ja, das war so. Und ja, es ist schon schon schade, sag ich mal, was man dann auch so lesen muss. Ja, und ich für mich hatte aber nie den oder diesen Andrang, da jetzt jemand anderes denn zur Rede zu stellen oder sonst irgendwas.
Hast du nicht gemacht?
Das habe ich nicht gemacht. Ich einige der Personen, die ja auch dann, sag ich mal, mit anderen Namen hinterlegt worden sind, die, das weiß ich jetzt auch nicht, wer es gewesen ist. Einige Mitarbeiter, sag ich mal, des Vereins, auch des umliegenden Vereins, die kannte ich halt, ja, das ist, aber darum ging es mir nicht. Mir ging es wirklich darum, herauszufinden, warum ich damals durfte. Und das stand komischerweise nicht drin. Das war halt ein bisschen ärgerlich gewesen. Und ja, aber ich habe dann auch in diesem Tag, du konntest ja die Akte dann dort vor Ort einsehen, und da habe ich erst gedacht, mit meiner Akte, die ist schon relativ ordentlich, dann bin ich in diesen Raum gekommen und da war ein Mann drin gewesen, der hat den ganzen Tisch voll Akten gehabt. Und dann habe ich mir schon gedacht, dass ja vieles dort einfach auch nicht so, leider nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich sein sollte. Nichtsdestotrotz habe ich jedes Länderspiel genossen. Ich habe mit Stolz das Trikot getragen. Und ja, und von der Seite aus wird das ewig auch eine positive Erinnerung bei mir
mit
bleiben.
Mit wem hast du da zusammengespielt?
Oh, das,
siehst du das noch?
Ja, das war aus Dresden, war Nico Depritz, Sven Radke, dann war der Daniel Hoffmann, der Torhüter bei Hansa Rostock war, später bei 1860 München. Angelo Vier, der jetzt aktuell, glaube ich, noch Manager war beim BFC Dynamo, vorhin Ingolstadt. Also ein paar Leute bekomme ich noch zusammen.
Aber jetzt keiner dabei gewesen, der dann die riesengroße Karriere gemacht hat.
Heiko Gerber hat noch eine ganze Weile beim VfB Stuttgart gespielt, Tom Persich bei Union Berlin.
Den kenne ich auch
noch. Es gibt so noch ein paar Jungs, die das auch gut gemacht haben. Und war damals eine coole Truppe. Wir waren vielleicht auch nicht die erfolgreichsten, muss man halt auch sagen. Aber wir haben halt uns relativ schnell gut zusammengefunden, auch die Lehrgänge auch genossen und dementsprechend dann einfach auch versucht, unser Heimatland bestmöglich auch zu vertreten.
Naja, dann Wendewirren für Menschen, die, müssen wir uns nicht vormachen, ihr hieß zwar Amateure, aber es waren professionelle Bedingungen, wie ihr Fußball gespielt habt. Die Bedingungen haben sich dann sehr, sehr schnell verändert, weil es viel, viel Geld gab und so weiter. Du hast keine Angebote dann so schnell bekommen von Rainer Kallmund oder so. Da gibt man ja so Geschichten, dass er mit dem Koffer irgendwo hingefahren ist, sich während Spielen irgendwo auf eine Bank gesetzt hat und so weiter. Das ist nicht passiert.
Doch, es ist, okay. Ist schon, aber in etwas anderen Art und Weise, wenn ich es jetzt noch so zusammenbekomme. Ich hatte damals die Möglichkeit, im Norden, in Bremen, ja, auch ein Stück weit auch mitzutrainieren, und dort hatte man gesagt,
bei Werder,
würden dich schon gerne nehmen, allerdings dann in einem kleineren Verein auch ausleihen, um dann einfach deine Entwicklung nochmal weiter verfolgen zu können. Es kam aber für mich gar nicht in Frage, weil am Tagesende, ich bin mit, als A-Jugendspieler durfte ich zwei Oberligaspiele der DDR, also im Männerbereich machen für den FC Magdeburg. Ich habe meine neuen Länderspiele gehabt, also alles, was ich erreicht habe, habe ich letztendlich, sag ich mal, über den Verein hier erreicht, und deswegen stand die Situation für mich nicht. Habe mich dann extrem auf die neue Saison gefreut. Ich glaube, damals ist der Achim Streich dann nach Braunschweig gegangen. Es wurde ein anderer Trainer hier in Magdeburg. Und ich habe in der Saison, glaube ich, nicht eine Minute gespielt, weil man so ein Stück weit gesagt hat, weil es so wichtig ist, brauchen wir erfahrene Spieler. Ich hatte damals, glaube ich, auch noch Antonio Dymenenko verpflichtet. Also auch viel versucht, möglich zu machen, um das Ziel zweite Liga mindestens zu erreichen. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich auch denke, dass ein Alter an sich für eine Beurteilung einer Leistung nicht ausschlaggebend sein soll. Wie es aber denn auch ist im Berufsleben, muss man das auch akzeptieren, und ich hatte ja zwei Möglichkeiten, entweder ich gebe mich auf oder ich mache weiter, und ich habe halt weitergemacht und hatte dann auch danach, nachdem wir dieses sportliche Ziel nicht erreicht haben und dann trotzdem ein bisschen in diese Tristestens auch gefallen sind, ja, auch weiter zur Stange gehalten und habe halt versucht, dann unter diesen doch sehr, sehr erschwerten Bedingungen irgendwo auch meinen Teil dazu beizutragen, dass es nicht komplett den Bach runtergeht.
Obwohl es kurz davor war, ja, muss man halt wirklich sagen, bis worunter seid ihr abgestiegen teilweise?
Ich weiß gar nicht, wie damals die Spielklassen waren, ob das Oberliga, Regionalliga
war. Das war schon richtig bitter, ja. Du hast ja dann auch, glaube ich, aktiv sogar noch bei Fortuna, gab es ja dieses, wie hieß das, Fortuna 2000 hieß das, glaube ich, dieses Konzept. In der Truppe warst du auch noch teilweise involviert, wo es ja kurzzeitig so aussah, als würde ein anderer Verein in Magdeburg irgendwie dem glorreichen FC Magdeburg da irgendwie das Wasser reichen. Das hat sich Gott sei Dank auch alles in Luft aufgelöst und so. Position, du sagst, du warst Verteidiger, wie hieße der heute? Damals hieß das ja bestimmt noch, da gab es rechts, links.
Ja,
ihr hattet keine Viererkette oder sowas?
Eher rechter Verteidiger, ab und zu auch nochmal Vorstopper.
Vorstopper, ich liebe diesen Begriff, danke, dass du ihn sagst.
Das war immer sehr angenehm, wenn dann hohe Bälle kamen und Dirk Stammen im Hintergrund der Schatten kam und hat gesagt, weggehen, und ich stand irgendwo dazwischen, denn zwischen Gegenspieler und Dirk. Nein, aber das war so ein Stück weit, ich war jetzt nie der begnadete Techniker gewesen, der drei Leute auf dem engsten Raum ausspielen könnte. Ich habe aber gewusst, was ich kann, dass ich eben sehr, sehr schnell, sehr ausdauernd, zweikampfstark war und habe halt immer versucht, übrigens dann auch mit den Kollegen vom Handball, von der Leichtathletik, immer ein Stückchen mehr zu machen als Leute, die ein Stück mehr Talent hatten als ich, und dementsprechend habe ich dann auch zumindest über einen bestimmten Zeitraum auch meinen Traum leben können.
Ja, obenrum bist du ein Bulle, ein Ochse irgendwie, das heißt, da haben der ein oder andere Stürmer, der auch von mir aus dem Kopf größer ist als du, hat das dann trotzdem zu spüren bekommen, so im Solarplexus-Bereich, glaube ich. Das funktioniert schon. Geil, wie du da genüsslich lächelst und schweigst, das ist ganz gut. Hast du nebenbei arbeiten müssen, also dann, oder konntest du damals vom Fußball leben?
Also ich habe nicht nebenbei gearbeitet, habe also dementsprechend mein Gehalt beim 1. FC Magdeburg bezogen, habe aber dann relativ schnell Mitte 20 festgestellt, dass ich mit dem, was ich bekommen habe, eben nie meinen Lebensunterhalt über einen längeren Zeitraum bestreiten könnte. Und deswegen war für mich dann irgendwann relativ schnell klar, obwohl es gerade in diese wirren Zeiten war, weil ich muss einen Beruf erlernen, ja, oder was anderes noch machen. Und deswegen habe ich mich relativ jung auch vom Leistungssport dann verabschiedet, habe hier in Magdeburg eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann erfolgreich absolviert, habe dann das Glück gehabt, auch, denke mal, 10 Jahre waren es, in einem Autohaus hier in Magdeburg zu arbeiten, habe aber den Bezug zum Fußball eigentlich nie verloren, indem ich auch mich darum frühzeitig gekümmert habe, jungen Menschen zu helfen, ihren Traum auch leben zu können, über das DFB-Stützpunktsystem damals. Ja, und irgendwann kam dann die Situation, dass es dem Verein wieder ein Stückchen besser ging und man diese vorhandene Nachwuchsarbeit neu strukturieren möchte, und hat dann halt eine Stelle ausgeschrieben als Nachwuchsleiter, auf die ich mich beworben hatte. Und ich sag mal, so schlecht kann das Konzept jetzt nicht gewesen sein. Man hat mich zumindest genommen. Und ich glaube auch, die nachfolgenden Jahre, die ja sicherlich auch noch nicht einfach waren oder nicht einfach waren, könnten trotzdem genutzt werden, dass wir dieses NLZ anerkannt bekommen haben von Seiten des DFB und der DFL, dass wir es zertifizieren konnten, dass wir über diese Anerkennungsverfahren die Chance hatten, auch die beiden Schulen hier in Magdeburg, die beiden Sportschulen als Eliteschulen des Fußballs letztendlich diesen Status verleihen zu können. Und das hat mich schon ein Stück weit stolz gemacht, wie meine Kollegen dort einfach auch mit wie viel Fleiß, Ehrgeiz sie dort einfach auch Ziele verfolgt haben, die es uns ermöglicht haben, auch jungen Menschen hier in Magdeburg und der Region auch hier direkt vor Ort eine Perspektive bieten zu können.
Und dann ist ja was passiert, was dir in deine ganze Karriere dich irgendwie begleitet, zumindest wenn ich das so recherchiert habe. Du bist ständig entweder der Feuerwehrmann oder der Co-Trainer, der plötzlich da einspringen muss. Und du kommst immer so aus dem Hintern, bist immer der, so wie der gute Freund, weißt du? Ja. Kennst du das so normal, immer so, hier Diggi, kannst du mal, jetzt brennt gerade richtig, kannst du mal, danach haben wir wieder einen anderen Plan, aber jetzt musst du erstmal, interpretiere ich das richtig, weil du schmunzelst mich auch so wissend an.
Ja, also grundsätzlich ist es für mich, ich arbeite sehr, sehr gerne mit jungen Menschen. Ich finde es gut, eher mich an Entwicklung auch messen zu lassen. Andererseits, da ich aus dem Leistungssport komme, aus dem Profifußball komme, ist es natürlich auch gut zu wissen, mit Mannschaften zu arbeiten, wo wichtig ist, dass es 1-0 steht und nicht 0-1. Und da hatte ich ja auch die Möglichkeit, dann irgendwo an der Sporthochschule Köln meinen Fußballlehrer zu machen. Und dann war die Situation, dass hier gerade in Magdeburg, ich glaube, Steffen Baumi der Trainer geworden ist, und man auch gerade vom Spieler zum Trainer, und man hatte mich dann gefragt, ob ich da unterstützend zur Seite stehe, und ich habe dort eine sehr, sehr prägende, schöne Zeit gehabt, auch in meiner
Bei Baumi warst du Co.
Bei Baumi war ich dann Co-Trainer gewesen, ja, und auch da lief es nicht ganz so gut, dann hat man ihn beurlaubt, dann hat man gesagt, okay, Carsten, mach's bitte weiter. Ja, und wie du schon sagst, es ist richtig, es durchzieht eigentlich auch jetzt meine
In Aue war es auch ständig so, mehrmals, oder?
In Aue war es mehrmals, zweite Liga, Interimstrainer, Co-Trainer, dritte Liga-Trainer, ja. Und ich muss sagen, alle diese Stationen haben mir was gegeben. Alle Mitspieler, Trainerkollegen, die ich kennenlernen durfte, haben mir was gegeben und ich möchte da auch keinen Moment davon verzichten, ja. Oder auch irgendwo sagen, das war irgendwie eine schlechte Entscheidung. Beim Tagesende habe ich auch immer wieder auch Entscheidungen für den Verein getroffen. Hätte auch sagen können, ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich zu den Leuten auch einen guten Draht finde, dass ich dort auch versuche, mit meiner Art und Weise, die ich bin, mich nicht zu verstellen und auch den Spielern Halt zu geben. Und das hat eben dazu geführt, dass es eigentlich meistens dann auch wirklich in der Zeit, wo ich die Mannschaften betreuen konnte, auch gut lief, ja.
Du hast ja auch vorhin schon formuliert, dass für dich sehr wichtig war, dass man, also fast jeder Fußballer bis in die Kreisklasse weiß immer, was er kann und weiß das auch laut zu erzählen. Viel wichtiger ist es zu wissen, was man nicht kann. Finde ich persönlich so, ja. Und das hast du ja selber auch schon so formuliert. Hast du irgendwann für dich dann auch gesagt, ach, so richtig Cheftrainer? Nee, möchte ich nicht oder hast du gesagt, die Leute haben es mir jetzt so oft gesagt, dass ich immer nur einspringe und danach gab es wieder einen anderen Plan und so weiter und deshalb bleibe ich jetzt beim Nachwuchs oder wie ist dein eigenes Mindset da in dir drin?
Na, ich glaube, das ist eine der Sachen, die ich bis heute für mich nicht hundertprozentig abschließen konnte. Ja, bleiben wir jetzt meiner letzten Station in Aue. Ja. Ich hatte die Mannschaft, glaube ich, übernommen nach 9 Spielen mit 3 Punkten. Wir standen wirklich mit dem Rücken an der Wand und wie es jetzt nicht nur sportlich ist, ja, das Umfeld ist sehr unruhig, die Fans sind unruhig, dann hatten wir, oder dann wurde ja auch gerade auch dann die Derbys gegen Zwickau verloren und so weiter. Das hat ja alles schon an allen Ecken gebrannt und wir haben es denn trotzdem geschafft, die Kurve zu bekommen und auch richtig gut zu bekommen. Und dann ging es ja auch darum, mache ich das dann weiter oder eben auch nicht. Und ich habe damals aber auch gesagt, okay, natürlich, wenn die Möglichkeit so gegeben ist und ihr alle davon überzeugt seid, kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, wieder ins NLZ zurückgeben, wenn ihr eine andere auch gute Lösung findet. Und die war damals eigentlich relativ einfach und auch gut, dass man den Pavel Dötzschow, der noch im Arbeitsverhältnis stand, ich glaube, gerade kurz vor dem Arbeitsgerichtstermin, das dementsprechend auch gut abwenden könnte, einen der erfolgreichsten oder auch Trainer in der dritten Liga, dann auch wieder nach Aue dann auch tatsächlich holen könnte. Und damit war für mich aber auch völlig okay, dass ich dann wieder ins NLZ gehe, weil ich da auch gemerkt habe, dass dann auch für diese nächste Etappe genau der richtige Trainer am richtigen Ort ist. Und ja, vielleicht muss man das eine oder andere vielleicht noch ein bisschen egoistischer sein und sagen, nee, ich will unbedingt. Aber für mich hat sich das gut angefühlt und das ist für mich wichtig gewesen.
Ich war gerade kurz davor zu sagen, fast pathetisch, meine Damen und Herren, Sie hören hier jemanden, der viel wichtiger ist als die ganzen Lautsprecher. Also wenn man in so einem Vereinskontext das sieht und schön ist natürlich auch der Weg zurück. Also alle, die nicht so im Fußball firm sind, die haben es jetzt aber vielleicht auch schon zusammengebracht. Also beim FCM ging es dann halt hoch und runter. Du hattest sogar den Menschen, den du jetzt beerbt hast, Thomas Hossmann, hast du sogar noch eingestellt. Halbes Jahr später ging es dann für dich ab nach Aue. Das ist da ebenfalls eine Achterbahnfahrt war durch zweite und dritte Liga. Immer hoch und runter war es. Ja, nicht schlimmer war es nicht. Mit gelegentlichen Ausflügen dann auch als Feuerwehrmann und Co-Trainer und dann auch da wieder den Nachwuchs und so weiter, bis dann jetzt zu dieser Entscheidung wieder nach Magdeburg zurückzukommen. Deine Heimat, das ist logisch. Man merkt ja, wenn du jetzt hier so sprichst, komplett an, dass es wirklich ernst gemeint ist. Den Beweis hast du längst erbracht mit deinen, was waren das, 59, 56, 60 Apple-Stückchen Spiele für den ersten FC Magdeburg, ja. Ich glaube, da stand dann ein Tor, glaube ich. Ich glaube, kann es sein?
Da hat man mich wahrscheinlich angeschossen oder so.
Das ist übrigens auch, also jeder andere Fußballer, den ich kenne, also ein großer Teil zumindest, will sagen, das war eine Heldentat, habe ich. mit meinem roten Umhang bin ich schon in der Mittellinie, Flugkopfball oder so. Du sagst, man hat mich angeschossen. Bist du dann jetzt einfach auch hierher wieder gelandet und jetzt bist du wieder NLZ-Leiter. Für die Leute, die jetzt im Magde-Podcast dabei sind und beim Sport immer nicht so firm sind. Nachwuchsleistungszentrum, was macht das für so einen Verein? Wie wichtig ist das? Was macht das in einem Konstrukt eines, in diesem Fall gerade sehr erfolgreichen Zweitliga-Vereins?
Ja. Also erstmal mit dem Zurückkommen, die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht.
Ach echt, ja?
Ja, muss man schon sagen, weil 9,5 Jahre, die ich im Erzgebirge war, haben mich natürlich schon sehr geprägt. Ja, das ist meine zweite Heimat geworden. Ich habe enorm viele Persönlichkeiten auch kennengelernt, auch Menschen, die mich sehr inspiriert haben, die mich sehr beeindruckt haben, sei es Trainerkollegen, sei es unser Präsident, der Helge Leonhardt, oder die Familie Leonard, sei es aber auch einfach die Leute, denen es extrem schlecht geht, ja, die wenig Arbeit haben, die eigentlich nicht wissen, wie sie über die Woche kommen und trotzdem ihr Stück Stolz war das Wochenende, das Spiel von Erzgebirge Aue ins Stadion zu kommen und diese Verantwortung bewusst sein, den Jungs und den Menschen was zurückzugeben zu können und auch aus dieser Tradition des Bergwerks verlässlich, kameradschaftlich auch für die Region da zu sein. Das hat mich schon sehr geprägt und deswegen war dann halt die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht? Und als ich mich dann, ich habe dann mit meiner Familie gesprochen, ja, die ja nach wie vor in diesen 9 Jahren hier in Magdeburg gewohnt hat, in Ottersleben, ob es okay wäre, wenn ich diesen Weg zurück mache und ich dann wieder 7 von 7 Tagen da bin. Und dann,
das ist ja natürlich eine witzige Sichtweise. Findet ihr es okay, wenn Papa wieder zu Hause ist?
Und ich muss sagen, ja, meine Familie hat mich immer unterstützt in den vielen Jahren, weil es auch nicht einfach ist, 6 von 7 Tagen nicht da zu sein. Und dementsprechend haben wir uns das auch besprochen. Und ja, und dann hat meine Familie oder meine Freundin auch gesagt, ja, wenn du glücklich bist, wenn du auch in dieser Aufgabe Erfüllung findest, dann mach das und haben mir da auch freie Hand gelassen. Und das hat mir natürlich dann die Aufgabe auch leichter gemacht, mich dann auch für diesen Weg zurück zu entscheiden. Und ja, jetzt bin ich hier und versuche letztendlich in diesem, weil du sagst, in diesem Konstrukt des Vereins natürlich erstmal dieses erste halbe Jahr zu nutzen, um Menschen kennenzulernen, um einfach Abläufe kennenzulernen, um zu schauen, wie weit sind denn Sachen, die ich mir vielleicht auch persönlich vorstelle für die nächste Zukunft, schon gegeben? Wo gibt es Ansätze? Wie schaffe ich das, auch Partner zu gewinnen, die sich für diesen Weg dann vielleicht auch begeistern lassen? Welche, gibt ja auch viele gute Sachen, die hier einfach auch entstanden sind über die vielen Jahre. Wie wichtig ist tatsächlich auch der Vereinsführung des NLZ? Das ist ja auch wichtig, ja, wie steht man dort hinter? Und da waren die Gespräche alle sehr positiv. Es wurde viel Hilfe angeboten. Und ja, das, so habe ich dann das erste Halbjahr erlebt und von der Seite aus versuchen wir natürlich unseren Teil dazu beizutragen, um diesen großen Verein, der für mich ja auch wirklich ist, letztendlich auch mit Zukunft aus den eigenen Reihen auch zu versorgen. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung, gerade wenn man auch sieht, wie viel oder wie wenig Spieler tatsächlich denn nicht nur beim 1. FC Magdeburg, sondern insgesamt den Weg in die zweite Liga beziehungsweise Bundesliga finden da tatsächlich. Und da bin ich mit meinem Team angetreten, um ein Stück weit auch, ja, versuchen, unsere Wege dann auch so hinzubekommen.
Ich arbeite ja auch für den Fußballverband Sachsen-Anhalt. Das sind ja genau dieselben Fragen, wo man sich immer, wo man dann immer guckt, warum funktioniert das nicht? Warum kriegen wir das nicht hin, diese Lücke zu überspringen? Wenn man schon mal ein Juwel hat irgendwie, dann landet es bei den Geldvereinen. Aber ist es denn wirklich nur, es gibt glaube ich ein einziges Beispiel aus Magdeburg oder aus Sachsen-Anhalt, der jetzt irgendwo in der zweiten Liga, glaube ich, spielt, der nicht durchs NLZ gegangen ist, also der so ein Dings gemacht hat. Fällt mir der Name auch gerade nicht ein. Deshalb gelte ich als Stammtischstratege. Aber woran liegt denn das, dass es so wenig Jungs direkt schaffen? Ist die Lücke so, versuch das mal zu vielleicht mit einem Bild zu beschreiben oder so. Ich weiß, du machst immer geil mit Sprüchen und Zetteln, habe ich so einen lustigen alten Beitrag von dir von 2010 vom MDR gesehen, der war sensationell.
Okay, ja, naja, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es noch schwieriger geworden, weil du hast tatsächlich auch immer Spieler, die in den Männerbereich kommen, sind erstmal eine ganze Menge, auch gute Fußballer, gut ausgebildete Fußballer. Du kannst aber jetzt also diesen Fußballmarkt nicht mehr nur auf Deutschland beziehen, du musst also auch dann auch globaler denken und für die Vereine natürlich so, die natürlich extrem wirtschaftlichen Zwängen auch unterliefen sind, also auch diese Liga auch immer wieder auch zu halten, beziehungsweise auch dann von den einen Ligern in die andere vielleicht auch noch ein Stück höher zu kommen. Also müssen die Spieler relativ schnell funktionieren und da ich ja auch beide Seiten kenne und auch Cheftrainer war, ich habe denn auch in Aue. Ich habe heute auch 4 Leute sofort bei mir ins Training mit reingepackt, aber gespielt haben sie auch nicht, weil sie auch noch nicht so weit waren und ich auch wusste, am Tagesende brauchen wir auch das Ergebnis, um tatsächlich auch wieder auch für den Nachwuchs auch eine Plattform zu haben, wo wir auch gesunden wirtschaftlichen Beinen steht. Und ich glaube, dieser Anspruch sollte auch jeder Verein noch haben. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass gerade was diese Körperlichkeit, diese Dynamik des Spiels im Männerbereich nochmal eine ganz andere ist als im Nachwuchsbereich und dass da viele Spieler auch einfach noch einen gewissen Zwischenstep brauchen, um tatsächlich sich in auf dieses Niveau zu begeben, um dann auch mal wirklich ihren Ring mit reinschmeißen zu können. Ja, ich mich gefreut damals zu meiner Zeit hier in Magdeburg, dass ein Spieler wie Tim Siersleben jetzt in Heidenheim einen Profivertrag dann auch hat, dass Florian Krüger eine ganze Weile auch im bezahlten Fußball jetzt in Deutschland war, jetzt im Ausland ist, dass Sophie Messegin in Portugal. Trotz
Kamerad Seguin?
Ja, den habe ich aber bei mir nicht gehabt. Mhm. Aber es gibt schon den einen oder anderen, der das schaffen kann. Aber man würde jetzt lügen, wenn man sagen könnte, dass es eben selbstverständlich und realistisch ist, dass jedes Jahr ein oder zwei Spieler dort tatsächlich nicht nur eben diese Local-Player-Regelung erfüllen, sondern auch den Trainer so weit überzeugen können durch seine Leistung, dass er tatsächlich auch ein Kandidat ist, der dann regelmäßig eingewechselt wird oder sich einen Platz erkämpft. Ja.
Local-Player-Regelung musst du kurz erklären.
Das sind Spieler, die mindestens 3 Jahre am Stück ab der U15 in einem Heimatverein ausgebildet worden sind. Die haben dann die Möglichkeit, sag ich mal, in den Profibereich zu wechseln, weil der Profibereich oder die Mannschaft 4 Spieler haben muss in seinem Kader, die diese Aufgaben erfüllen, ja, also diese Voraussetzungen erfüllen.
Das heißt, dass mitunter Lokalmatadoren auf der Bank sitzen oder aber halt nicht so oft spielen und das dann halt für die Leute von außen mitunter komisch wirkt, weil sie mit der Regelung nicht vertraut sind.
Ja, also ja, das kann so sein, aber am Tagesende glaube ich, egal welcher Trainer in dem Bereich arbeitet, wenn der Junge die Leistung bringt und auch das Vertrauen auch rechtfertigt, ich glaube, dann hat auch kein Trainer die Absicht, den absichtlich draußen zu lassen, denn ich glaube eher sogar, dass dann die Trainer sogar dazu neigen, diese Jungs auch Einsatzzeiten zu geben. Das öfters ist auch das Anspruchsdenken des Spielers bzw. seines Beraters eben doch etwas anderes, als es tatsächlich denn von seinen Leistungen her auch ja, zu dem Zeitpunkt zumindest realisiert.
Du hast das zweifelhafte Wort gerade gesagt, Berater. Magst du Berater?
Nein. ich mag sie nicht. Ich habe aber mit der Zeit auch gelernt, damit zu arbeiten, weil letztendlich haben das die Vereine zugelassen, dass praktisch auch diese Berufsgruppe sich gebildet hat. Ich habe in den vielen Jahren viele Agenturen auch Einzelkämpfer kennengelernt, mit denen ich bis heute auch einen vernünftigen Austausch habe, wo ich immer das Gefühl habe, dass der Spieler im Mittelpunkt steht und nicht nur das Geld. Ich habe aber auch leider Gottes viele Menschen kennengelernt, die wirklich auch aus meiner Sicht Karrieren verhindert haben, indem sie dort einfach auch Entscheidungen getroffen haben, die in erster Linie darauf aus waren, dass der Geldbeutel größer gefüllt wurde, anstatt an den Spieler zu denken.
Hm. Berater, ist das doch nach wie vor so, dass es nicht mal, also man braucht ja nicht mal irgendwas, also man kann, du und ich könnten uns beide hinsetzen, also du hättest da sogar noch Expertise, ich nur vom Zugucken, ich bin Berater und dann hast du halt mit Glück einen Spieler, den du vielleicht kennst, dem du irgendwas vom Pferd erzählt hast und dann bist du Berater, oder?
So ungefähr kann man sich's leider vorstellen, ja.
Das ist verrückt.
Das ist so, es ist jetzt, aber das ist, weiß ich jetzt nicht, wie das Urteil ausfällt, zumindest sollte möglich sein, dass er zumindest lizenziert ist, aber auch da gibt es eben unterschiedliche Rechtsprechungen, glaube ich, ohne da jetzt auch im Detail zu sein. Ja, am Tagesende, wie gesagt, man kann ja keinen verdenken, wenn er für sich das als Berufsgruppe entdeckt und auch merkt, okay, ich habe da eine gute Möglichkeit, auch möglichst viele Spieler um mich herum zu schauen und wenn einer dann tatsächlich auch mal in diesem Bereich einen Vertrag unterschreibt, dann ist es natürlich schon so, dass man da sicherlich dann auch gut von leben kann, ja. Und aber ich suche die Schulter nicht beim Berater oder sonst irgendwas, sondern die Vereine arbeiten damit und von der Seite aus müssen wir auch damit umgehen und wichtig ist einfach nur, dass man versucht, auch da im Sinne des Jungen gute Entscheidungen zu treffen.
Ja, von Schuld zu sprechen sowieso in jedem Lebensbereich wahrscheinlich irgendwie nicht die richtige Herangehensweise. Es ist immer eine Herausforderung und man muss halt Lösungen finden. Und was ich halt so krass finde, gerade auch für deinen Bereich, für das Nachwuchsleistungszentrum, dass du halt mit Beratern zu tun hast und dass du Gespräche führst, wie irgendjemand, der über Cristiano Ronaldo spricht und nur, dass es da halt um Kids geht. Ab 13 geht es los oder ab wann haben die ihre Berater?
Ist unterschiedlich, ja, also ich denke mal, so ab dem 16. Lebensjahr haben sehr, sehr viele schon Partner, die sie dort beraten.
Das sind Kinder immer noch, kann man ja erzählen, was man will.
Aber
ja,
es gibt halt, wie du schon sagst, auch tatsächlich, ich hatte mal aus den alten Bundesländern eine Anfrage für einen U12-Spieler von einer Agentur, ob ich nicht gewillt bin, den Spieler mir mal anzuschauen. Also es wird halt immer jünger, ja. Der Markt ist halt sehr umkämpft. Jeder versucht irgendwo das Talent frühzeitig auch für seinen Weg zu gewinnen. Wobei ich auch da die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du halt nicht tatsächlich in einer sehr, sehr großen Agentur bist, halt immer die Gefahr läufst, dann irgendwann, wenn es denn tatsächlich, du begleitest den Jungen über viele Jahre, engagierst dich, machst und tust und wenn es dann nachher tatsächlich um den ersten guten Vertrag geht, ist halt vielleicht eine andere Agentur da und sagt, pass mal auf, bei mir gibt das noch on top. Und dann ist es auch so, dass die Spieler und auch die Eltern teilweise auch noch nicht so gefestigt sind, um das dann halt auszuschlagen. Ja, und deswegen sage ich, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob es sein Weg ist. Ich habe damit gelernt, umzugehen. Und ja, und von der Seite aus ist es für mich völlig okay.
Was würdest du Eltern raten, wenn die plötzlich so Anrufe kriegen von Agenturen oder sowas, die einen talentierten Spieler und eine talentierte Spielerin haben zu Hause, junge Menschen?
Also grundsätzlich sage ich anhören. Ja, also ich finde, man wird jetzt erstmal ja nicht dümmer daraus. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist, dass wir als Vereine Wege finden, um auch so auf ein paar Sachen hinzuweisen, auf was man vielleicht auch achten sollte. Ja, wie groß ist die Agentur? Gibt es eventuell schon die einen oder anderen Spieler, der dort Umgang hat? Ist dort, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Verein? Haben wir ihn schon mal kennengelernt? Ich sage den Jungs, sage ich halt immer, eure besten Ratgeber sind im Normalfall eure Eltern, weil die wollen das Beste für euch und wahrscheinlich auch das ganze Leben lang. Hört auch da ein Stück weit, was Mama, Papa euch mit auf den Weg gehen. Ich versuche auch, es war sowohl in Magdeburg, in Auer, jetzt wieder in Magdeburg so, auch den Jungs auch aufzuzeigen, dass auch der Trainer, auch der NLZ-Leiter sicherlich auch mal ein vertrauensvoller Ansprechpartner sein, weil ich möchte mit den Jungs jetzt kein Geld verdienen. Und auch unser Trainer dahingehend nicht, dass wir einfach auch da versuchen, die Sachen auch vernünftig miteinander zu besprechen, Hinweise zu geben. Aber ich glaube auch mittlerweile so, dass die Spieler dann auch, wie sie es ja auch immer auch wollen, auch in der Lage sein müssen, zusammen mit ihren Familien Entscheidungen zu treffen, die es denn zu respektieren gilt.
Ich habe manchmal den Eindruck, aber das ist wirklich nur so eine, weil ich als John Lennon-Fan und Träumer gelte und naiver Spinner, ich hätte es zum Beispiel in einer professionellen Fußballkabine nicht weit gebracht, weil ich wahrscheinlich nach dem zweiten Spruch hätte ich angefangen zu heulen und wäre weggerannt, egal wie schnell ich war oder so. Ich habe den Eindruck, dass zu wenig darauf geachtet wird, dass man für die Persönlichkeit der Spieler was macht. Dass man schon, wenn die 14 oder 15, ist nur ein Eindruck, du kannst mir das gern widerlegen, wenn die so 13, 14 sind oder 15, irgendwie, so weißt du, dieses Teenager-Alter, das schwere Alter, wo die Flausen, wo die Hormone durchdrehen und so weiter, dass man da wenig Möglichkeiten findet, den jungen Spielerinnen und Spielern irgendwie mit auf den Weg zu geben. Ihr müsst jetzt schon darüber nachdenken, dass 25, 28 das Alter ist, wo es vielleicht zu Ende sein kann. Dass man da was haben kann, wenn der scheiß Verletzungsteufel zuschlägt oder was auch immer. Oder eine blöde wirtschaftliche Situation oder ein Verein, der daneben liegt oder sowas, dass man da einfach weiterarbeiten kann, dass man an sowas denkt, dass sowas wichtiger ist, dass man seinen eigenen Horizont einfach auch weiterbildet, dass halt irgendwie zocken auf dem Hotelzimmer vielleicht lustig ist im Trainingslager irgendwie, aber dass das eigentlich verschwendete Zeit ist, dass man da klügere Sachen machen könnte. Ist das ein naiver, blöder Ansatz von mir, der gut gemeint, aber nicht umsetzbar ist, oder wie siehst du das?
Na, ich glaube schon, dass die Vereine schon versuchen, dort genau so eine Sachen aufzugreifen. Ja, jetzt speziell bei uns ist es so, dass wir auch mindestens zweimal im Jahr so eine Orientierungsgespräche durchführen, wo wir eben nicht nur auf diesen Faktor Fußball auch schauen, sondern auch den Faktor Persönlichkeit, Schule, auch die Wichtigkeit herausheben, dass es eben auch tatsächlich auch nicht uninteressant ist, in der Schule auch einen bestmöglichen Schulabschluss hinzubekommen. Dass man schon wissen muss, dass eine Verletzung auch dementsprechend, obwohl es im Moment vielleicht ganz gut ist, einen ganz anderen Einschnitt in seiner Karriere auch sein kann. Das machen die Trainer, ja. Und das wird auch dokumentiert. Auch da wird dann zum Beispiel gesagt, okay, wie stellst du dir den Schulabschluss vor? Es werden Ziele vereinbart, wo man sagt, okay, ich stehe jetzt, keine Ahnung, bei 2,0, aber ich versuche zum Ende des Schuljahres vielleicht eine 1 davor zu haben. Also die Gespräche finden ja statt und die Situation ist aber eigentlich, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo es unheimlich schwer ist, den Jungs oder auch den Mädels genau so eine Sachen auch mit auf den Weg zu geben, weil wenn du von dieser Generation jetzt so guckst, die jetzt groß werden, was ist denn eigentlich ihr Lebensmittelpunkt? Das Handy ist der Lebensmittelpunkt, das ist die Organisationszentrale. Es findet kaum noch eine vernünftige Wertevorstellung statt. Ja, wenige sind bereit, auch Widerstände aus dem Weg zu räumen. Und man glaubt halt immer, wenn man, ähnlich wie beim Handy, wenn es einem nicht gefällt, wegwischen zu können, und man ist dann beim nächsten Video oder Kurzclip, dass es dann auch alles besser wird. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es eher dann auch zu sagen, okay, wir möchten mit unserer Art, für was wir als Verein stehen, welche Normen, Werte, Tugenden wir haben, letztendlich euch ein Stück weit helfen, Orientierung zu geben und dann dementsprechend auch euren Weg im Leben gehen zu können. Und das ist mir halt immer wichtig. Für mich ist es nicht wichtig, ob der Spieler die 10, die 3 oder die 33 hat, sondern der Mensch, der dahinter steckt. Und wenn wir das letztendlich auch über unsere Trainerkollegen auch leben, auch als Multiplikatoren auftreten und dann auch für uns, und das ist sicherlich auch mal ein spannender Punkt in der heutigen Gesellschaft, trotzdem ein paar Sachen als unverhandelbar herausstellen und das auch konsequent leben, schaffen wir es vielleicht auch, dass der ein oder andere Spieler oder Jugendliche, der vielleicht nicht die große Fußballkarriere macht, trotzdem für sich erkennt, hey, die Zeit beim FCM war für mich total lehrreich gewesen, weil ich kann jetzt mittlerweile meinen eigenen Haushalt führen, ich kann eine Familie ernähren und ich habe es geschafft, sag ich mal, mit den Erfahrungen, die mir der Verein mit auf den Weg gegeben zu haben, auch weil ich eine berufliche Karriere in einem ganz anderen Feld einzuleiten, die es mir ermöglicht hat, dann einfach auch gut leben zu können.
Ja. Klingt irre gut. Unverhandelbar, deine Top 3 oder was hast du denn da? Was sind die drei wichtigsten Sachen, die unverhandelbar sind für dich, wovon du gerade geredet hast?
Also ich sag mal was, Kommunikation, ja, dass wir sagen, wir sprechen miteinander, nicht übereinander, dass wir Zuverlässigkeit haben, dass wir sagen, okay, wir wissen auch, komme ich wieder zum Bergbau zu sprechen, ja, wenn du unter Tage warst und du hast dort das Licht ausgestaltet, dann bist du verlassen. Und wenn du dann nicht den Partner an deiner Seite hast, der dir den Weg mit unter anderem geebnet hast, dann funktioniert das nicht.
Ja, man merkt dir an, dass du in Aue den einen oder anderen Schaubergwerksgang mitgemacht hast, wo die Leute mit dir da was gemacht haben.
Ja. So, und Verlässlichkeit hatten wir gesagt. Da gibt es sicherlich noch ein paar andere. Ich will die jetzt gar nicht so sehr aufdröseln, weil ich glaube einfach, das wird jetzt auch ein weiterer Punkt sein, ja, dass wir sagen können, okay, wie können wir sich auch dann aufeinander verlassen, wenn es tatsächlich darauf ankommt. Und meistens ist es ja so, dass wenn es gut läuft, es sowieso alles, die Schulterklopfer und alles da sind, aber ich bin halt jemand auch, der immer darauf achtet, dass wenn es einmal nicht so gut läuft, dass man trotzdem nach rechts und links schaut und den Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, einfach auch mithilft. Und auch da sage ich, ist es schon wichtig, ja, dass man da auch auch hier als NLZ auf seine Sachen auch Wert legt und dann halt versucht, dass man auch da möglichst viel davon auch den Jungs mitvermitteln kann.
Du hast komplett recht, wenn es gut läuft, dann klatschen sich alle gegenseitig auf die Schulter und dann sind es auch alle gewesen. Aber in den Zeiten sich dann darauf vorzubereiten, dass man halt zusammenhält, wenn es nicht gut läuft, das ist natürlich eine große Kunst. Weiß nicht, ob es da überhaupt Geheimrezepte gibt oder sowas, wie man das macht. Wichtig ist immer ein geiles Umfeld. Und da sind wir wieder auch bei der Nummer, gute Trainer wecken ja auch Begehrlichkeiten irgendwo. Das bedeutet, du brauchst eine finanzielle Grundlage, auch im Nachwuchs, auch fürs Nachwuchsleistungszentrum, um da gut zahlen zu können für Leute, die sich auch gut weiterbilden können. Das kostet ja auch alles Geld. Wir sind da, das ist halt irgendwie, wie hast du da das Gefühl? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also ich muss sagen, meine Trainer sind sehr, sehr gute Improvisationstalente. Kann man erstmal so stehen lassen.
Liebe Frauen und Männer, die ihr gerade angesprochen habt, das war ein Lob, glaube ich, falls es jetzt nicht so richtig angekommen ist.
Sehr, sehr fleißig, machen sich viel Gedanken, treten auch als Team auf, ja, unterstützen sich gegenseitig. Also wir haben jetzt nicht die allergrößten und die vielsten Räume, wo wir uns aufhalten, sag ich mal. Und trotzdem ist man bereit, dort immer wieder auch, wenn noch irgendwelche Sachen gebraucht werden, auch mal ein Stück weit von sich abzugeben. Das empfinde ich als sehr, sehr angenehm. Und von der Seite aus freue ich mich da einfach auch, das genauso vorgefunden zu haben, wie es der Thomas mir auch gesagt hatte, weil wir sind ja trotzdem auch im Austausch gewesen.
Thomas, meinst du Thomas
Hassmann, genau. Und deswegen könnte ich da auch viele gute Sachen aufbauen und bin auch sehr dankbar, dass diese Struktur so gelegt wurde. Und es ist, wie gesagt, immer die Sache, wie kriegt man es hin, dass die Trainer letztendlich dann auch von diesem Weg, den man einschlägt, auch überzeugt sind und wie kriegt man das in das finanzielle Budget, sag ich mal, dass der Arbeitsvertrag auch dementsprechend passt. Und ich glaube, wir haben unabhängig jetzt von Gehaltszahlungen, würde ich sagen, weil ich beschäftige mich ja auch mit Fakten, also mit Benchmarks, und da ist es zum Beispiel so, dass wir als Verein in der zweiten Liga, ich sag mal, da gibt es nur 2, 3 Vereine, die weniger hauptamtlich angestellte Mitarbeiter haben im Bereich der sportlichen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum. Und ich habe aber, wie gesagt, auch das Gefühl gehabt, als ich die Gespräche mit dem Präsidium geführt habe, mit Ottmar Sorg, auch mit dem Geschäftsstellenleiter, dem Tom Heitzmann, dass viele Leute sich viel Gedanken machen, wie sie auch in Zukunft bei natürlich besserer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit auch diesen Bereich auch weiter stärken möchte, um dann halt auch, ja, möglichst natürlich auch den einen oder anderen Spieler in dem Profibereich dann auch beim 1. FC Magdeburg auch zu sehen.
Es ist so eine diffizile Situation, es ist so schwer, ja, da wirklich eine gute Balance zu finden, und da kannst du nur hoffen, dass ihr alle gut miteinander klarkommt. Zum Zeitpunkt jetzt, während ihr das hört, ist der Aufzeichnungstermin zwei Wochen her. Das bedeutet, wir wissen jetzt nicht, wie die paar Spieler des FC Magdeburg dazwischen gewesen sind. So eng, wie das da oben alles zusammen gewurschtelt ist, fast bis in die Tabellenmitte, weiß ich nicht, wie der FCM gerade dasteht. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung stehst du auf Platz 2, punktgleich da oben. Das bedeutet, du musst ja schon mal jetzt auch Gedanken, man muss ja auch für die Saison schon planen, für die nächste, ist ja auch Quatsch, wenn man das macht. Dann musst du, ich meine, wenn du da so einen holländischen Stürmer jetzt vorne drin hast, der irgendwie die Buden so macht und besonders gerne auch außerhalb und so weiter, das ist auch, sind auch wieder Begehrlichkeiten. Da musst du dann gucken, kannst du da vielleicht finanziell nachlegen. Andererseits möchtest du aber auch Geld bitte in den Nachwuchs stecken, schangelst das hier so hin und her und bist halt nur Magdeburg, also in Anführungsstrichen. Würde das Magdeburg helfen, wenn die wirklich in die Bundesliga aufsteigen? Das habe ich neulich mit so einem, haben wir so da gesessen und haben nicht ketzerisch, sondern einfach, wir haben wirklich drüber nachgedacht, wäre das eigentlich gut? Genau, in der Sportlersauna war es, mit ein paar Sportlern, die du auch kennst. Und da war die eine Hälfte, die sagt, yeah, kriegst halt Fernsehgelder, so viel, aber andererseits ist die Struktur schon so weit, wie ist es nicht, kriegst nicht mehr Geld aus der Region, kannst du vergessen, glaube ich, da sind wir am Limit, Zuschauer kannst du auch besser nicht werden irgendwie, größeres Stadion wäre wahrscheinlich eine zu große Gefahr, wie siehst du das?
Also da bin ich immer noch Sportler und als Sportler will ich das Maximale erreichen, ja, ich will gewinnen, möglichst alles. Und das würde dann zwangsläufig danach führen, dass man noch eine Spielklasse höher kommt, ja, aus rein. Ich sage, es würde auch, ich glaube, nochmal einen großen Ausflug auch für die Stadt bedeuten, ja. Ich habe das auch im Erzgebirge erlebt, was es ausmacht, welche Spielklassen man hat, ja, wie viel Familien tatsächlich auch dann von den Gästevereinen auch mitkommen, die ein verlängertes Wochenende machen, was zu einer, vielleicht dann nochmal eine größere Auslastung der Hotels führen würde, dass sich viele Leute vielleicht mal den Elbauenpark angucken und einfach da nochmal sagen, wenn wir schon mal hier sind, möchte ich auch ein bisschen was von der Stadt Magdeburg erleben. Und ich glaube auch, das würde einfach auch dann diese Stadt auch helfen, sag ich mal, sich auch überregional oder auch weltweit noch ein ganz anderes Licht stellen zu können. Also ich sehe da schon viele positive Effekte, die das mit sich führen könnte oder mit sich führen würde. Jetzt für den Moment hoffe ich, dass möglichst schnell 40 Punkte erreicht werden und dann idealerweise noch viele, viele Spiele sind. Okay. Aber die Planungssicherheit frühzeitig zu haben, die Spielklasse gesichert zu haben, ist natürlich für alle, auch für das NLZ, extrem wichtig, weil man eben weiß, okay, bestimmte Vereinbarungen werden verlängert. Jetzt der neue Fernsehvertrag, weiß ich jetzt noch nicht, inwieweit er tatsächlich dann auch die Zweitligisten mehr berücksichtigt. Aber es sind auf alle Fälle feste, planbare Größen, die es natürlich mir auch einfacher machen, mit meinen Trainern zu sprechen und ihnen dann frühzeitig auch die Perspektive zur neuen Saison aufzuzeigen.
An welcher Stelle stehst du da in der Schlange bei Ottmar Schork bei den Nachfragen? Bist du da auch schon an Platz 2 oder sowas? Ich kann mir vorstellen, der Trainer ist da, die sind ja im engen Austausch. Dann geht es ja um Tom Heitzmann, also die Geschäftsstelle, e.V. und so weiter. Und dann ist ja schon NLZ am Start, oder nicht?
Ja, also an welcher Stelle, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Das ist natürlich eine alberne Frage, ich wollte nur sagen, wie da euer Austausch ist, weil es geht ja Ottmar Schork sicherlich offen, genau. Sagt, wenn alle immer fragen, wie viel gibst du nächste Saison?
Ja, da dreht er ja durch. Ich glaube, da muss man auch da wieder ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja immer, das musste ich auch nochmal jetzt hier mir genauer auch dementsprechend zum Mythe führen, es gibt ja immer die Spielbetriebs GmbH und dann gibt es einmal den e.V. Wir als Nachwuchsleistungszentrum sind dem e.V. eingegliedert und haben da im Prinzip unsere, also mich würde freuen, wenn noch 10.000 mehr Fans, Förderer, Freunde, Mitglied des 1. FC Magdeburg werden würden. Dementsprechend würde ich gleich mal den Aufruf starten, wenn wir für unseren Nachwuchs eine gute Zukunft haben möchten, dann hilft jedes einzelne Mitglied, weil diese Gelder, die dort halt auch dementsprechend auch auch hineinkommen, werden auch dem Frauenfußball, dem Nachwuchsfußball, aber auch der Ballschule und so weiter zur Verfügung gestellt, um also nicht nur sportliche Aufgaben, sondern auch soziale Aufgaben auch mit erledigen zu können und zum Ottmar zurückzukommen.
Warte, das müssen wir mit dem Ausrufezeichen versehen. Das ist eine sensationelle, ist aber was genau jetzt. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitbekommen habt, aber Carsten hat gerade gesagt, ihr könnt jetzt in diesem Moment für seine Arbeit und für das viel gelobte Thema und viel besprochene Thema Nachwuchs könnt ihr etwas tun, indem ihr einfach Mitglied werdet beim 1. FC Magdeburg. Das ist ein Beitrag, den man sich leisten kann, glaube ich, so im Jahr. Ansonsten hat man nicht große Verpflichtungen weiter oder sowas, sondern eher wahrscheinlich sogar Vorteile mit irgendeiner FCM-Card oder sowas. Bin ich jetzt nicht genau in den Fakten. Ich mache das für den SC Magdeburg, bin ja der Hallensprecher bei den Handballern, aber habe mich einfach, weil ich es witzig fand und auch befreundet bin mit Bernd Berghahn, in der Abteilung Schwimmen erstmal, habe ich mich angesiedelt. Habe erstmal ein Foto an Bennett Wiegert geschickt. Aber das könnt ihr dann für den 1. FC Magdeburg, für die Blau-Weißen bitte sehr, sehr gerne machen. Das wäre wirklich etwas Wichtiges. 10.000 Mitglieder, weiß ich jetzt nicht, ob wir das schaffen, Carsten.
Aber wir ja, gucken. Aber ich sag mal, am Tagesende reden wir auch von Visionen. Ja, und ich so glaube einfach, ich finde, wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Und ich glaube einfach, wenn es uns gelingt, auch den Menschen, Unternehmen begreiflich zu machen, ich rede da gar nicht von Sponsor, weil ich sage, wer sich für die Nachwuchsarbeit verschreibt, ist irgendwie ein Förderer oder ein Freund der Nachwuchsarbeit. Und ich glaube fest daran, dass es hier in Magdeburg und auch der Umgebung viele Menschen gibt, die entweder privat, aber auch in Unternehmen sind, die einfach sagen, es ist uns wichtig, dass Jugendliche, Kinder, egal ob Junge oder Mädchen, gefördert werden, weil letztendlich ja, jetzt kommen wir wieder zur Eingangssache zurück, die wenigsten den Profifußball erleben werden. Aber umso schöner wäre es doch, wenn wir hier für den Jungs und Mädels so eine Möglichkeit aufzeigen können, dass sie, egal ob sie jetzt mal aus Brandenburg zu uns gekommen sind, ob sie aus Ottersleben hierher beim FCM spielen oder aus Weißenfels, dass sie hier eine Heimat finden, dass wir ihnen eine Heimat bieten können. Und wenn wir dann auch Partner haben, die sowohl Eliteförderung unterstützen, soziale Projekte unterstützen und dementsprechend auch den Kontakt, also uns jetzt helfen, diesen Jungs diese Perspektive aufzuzeigen. Ich glaube, später können wir viel zurückgeben, nämlich Jungs, die teamfähig sind, die stressresistent sind, die es mal gewiss mit Zielen arbeiten könnten und die sicherlich auch für viele der Partner und Unternehmen sehr, sehr gute Azubis werden, wo man sagen könnte, okay, da hast du vielleicht die nächste Möglichkeit, auch wieder den Weg dann für dein späteres Leben bei mir in meinem Unternehmen zu machen. Ja, und wie gesagt, da kann ich nur für werben, weil ich glaube einfach, viele schimpfen immer, viele sagen jetzt, wir haben keine Leute, wir haben das nicht, das nicht. Ich glaube, der Weg über so eine gezielte Unterstützung in einem Nachwuchsleistungszentrum öffnet auch wieder andere Türen, die man nicht sofort erkennt vielleicht, aber zum späteren Zeitpunkt sehr wohl auch gut gefüllt werden dann mit jungen Leuten.
Und gerade, wie du es auch gerade ausgedrückt hast, wenn die von außerhalb kommen, dann zieht man noch Leute hierher, hat lauter kleine Multiplikatoren, die in ihren jeweiligen Heimatorten, wo sie auch immer herkommen, über diese Stadt erzählen und vielleicht eine Anziehungskraft. In dem Moment ist dann ein Nachwuchsleistungszentrum auch so eine Art Leuchtturm, hat ein bisschen Strahlkraft, hat eine gute Strahlkraft irgendwie und ganz nebenbei bemerkt, da merkt man, dass du nicht nur Fußballlehrer bist, sondern auch schon ganz gut Politiker. Also wirklich irre. Das war gerade sehr beeindruckend, wie du die Rede hier gerade so gehalten hast. Das war nachvollziehbarer und authentischer als manche Menschen, die das berufsmäßig in irgendeinem Parlament machen. Nicht schlecht, Carsten. Aber gut, wie kriegst du denn sowas an die Kids? Das machst du dann aber face-to-face bei den Eltern? Reist du so rum und versuchst, Leute zu überzeugen, hierher zu kommen?
Also ich ehrlich gesagt jetzt in diesem halben Jahr nein.
Noch nicht, ja?
Noch nicht. Da haben wir aber auch ein, zwei Mitarbeiter, die da sehr, sehr rührig, sehr, sehr fleißig sind, sehr akribisch sind.
Die deine Botschaften auch so mitnehmen und auch so übertragen können?
Und das Gute ist, auch vieles von dem, wie meine Botschaften sind, auch schon von sich aus in sich auch getragen
haben.
Das ist
gut, ja.
Das ist gut. Ich glaube, was wir gucken müssen, was können wir als Verein besser machen? Also ich bin selten jemand, der immer erst sagt, das, sondern ich sage, ich versuche immer erst bei einem selbst anzufangen. Und da sage ich zum Beispiel, wenn ich eben junge Spieler, wir müssen uns überlegen, wenn junge Spieler zu uns kommen, das erste Mal dann auch tatsächlich bei uns dann auch in die Ausbildung kommen, gibt es nicht Möglichkeiten, dass wir einfach auch neben dem Fußballplatz denen einfach mal unsere Stadt zeigen, wie liebenswert diese Stadt ist, wie viele schöne Ecken diese Stadt hat, außer dem Fußballplatz. Dass dort einfach auch schon mal eine Verbindung hergestellt wird, dass wir anstelle mal von der Trainingsseite in den Elbauernpark gehen, dass wir mal zur Rote Hornspitze gehen, dass wir mit dem Doppelstockbus einfach mal durch Magdeburg fahren. Also,
obwohl das natürlich die Fahrt der Schande ist, bei manchen Jugendlichen. Ja, ey, ich hab dich im Doppeldecker gesehen.
Ja, aber einfach, dass wir uns auch da Gedanken machen, wie können wir diese Jungs einfach auch dahin bringen, dass sie sich einfach auch für diese Zeit, wo sie hier sind, aber vielleicht auch ein Stück weit darüber hinaus auch komplett mit den Aufgaben und mit diesem Verein, mit dieser Stadt identifizieren. Und ich glaube, da haben wir schon noch Nachholbedarf.
Ja.
Und da ist es auch wichtig, dass wir, das war auch für mich wichtig gewesen, dass ich eben meine Trainer auch gefragt habe, was, Was erkennt ihr als gut bei unserem NEZ an? Was erkennt ihr aber auch als Schwäche an? Wo sehen wir Chancen? Was gibt es für Risiken, die wir beachten müssen? Und da eben auch viele die Möglichkeit hatten, sich einzubringen, weil ich glaube, das ist auch meine volle Überzeugung, alleine, egal ob das in welchem Berufsleben oder privat, hast du nie eine Chance. Es wird immer nur zusammen funktionieren und dann schafft man auch schwierige Zeiten zu meistern und freut sich aber umso mehr, wenn ein paar Sachen auch gut funktionieren. Und deswegen betrachte ich mich immer Bestandteil als des Teams oder ja, dass ich da versuche, dann einfach auch ein Stück weit auch Teamplayer zu sein und alle da auf diesen Weg mitzunehmen.
Und es gibt ja noch eine Möglichkeit, die Leute umsetzen können, die das jetzt hören, insbesondere wenn sie im Fußball sind, weil das eine ist das schöne Fußball zu gucken, aber das noch schönere ist selber zu spielen und vielleicht auch Menschen dazu zu bringen zu spielen, nämlich die Kinder, Großeltern, das geht jetzt hier an die Großeltern und die Eltern, weil das ist natürlich auch etwas, was ja ein Problem ist, was du wahrscheinlich auch schon gesehen hast, dass die Zahl der Vergnügungsaktivitäten der Möglichkeiten, selbige auszuüben, ist ja mittlerweile so immens. Du hast das beschissene Drecks-Handy schon angesprochen, auch wenn ich selber eins habe und damit arbeiten muss und so weiter. Was das für ein Zeitfresser ist und was das einem auch an vorgegaukelter Energie in den Kopf zaubert, so vorgegaukelte Befriedigungserlebnisse von einem Zeitraum von unter einer Sekunde. So ein kleiner Cortisolausstoß von einer tausendstel Sekunde und wir wischen weiter und suchen die nächste. Und du hast vorhin dieses Bild so schön gesagt, dass du mit als A-Jugendlicher da beim ersten FC Magdeburg auflaufen durftest und wie groß dieses Gefühl war, weil du diese Spieler gesehen hattest und weil du auf einmal mit Star zusammen in der Kabine sitzen darfst und weißt, wie der riecht, wenn er vom Platz kommt. Und das sind doch eigentlich die Ergebnisse, die viel und die Erlebnisse, die viel nachhaltiger sind und so. Und dagegen anzukämpfen, ist natürlich hart, ja.
Ja, also ich glaube auch, es lohnt sich gar nicht dagegen großartig anzukämpfen, weil wir werden die Digitalisierung, wir werden nicht aufhalten. Wir müssen nur versuchen, Wege zu finden, um damit zu arbeiten. Wie finden wir Möglichkeiten, genau diese Komponente mit einzubauen und trotzdem auch auf ein paar andere Sachen auch noch Wert zu legen und die Jungs dahingehend auch mitzunehmen. Ja, und ich glaube, das ist erstmal der Ansatz, dass man sich gar nicht dem vorstellen sollte, sondern einfach wieder Lösungsmöglichkeiten sucht, dass sie sich eben vielleicht doch einfach mal mehr miteinander beschäftigen, anstatt eben, fängt so ganz einfache Sachen an, indem man überlegt, muss denn tatsächlich eine in der Kabine vor dem Wettkampf oder vor dem Training, sag ich mal, ein Handy an sein. Ja? Nee, oder ja. Kann man da auch da die Möglichkeit sagen, dass man sagt, okay, wenn ihr dort reingeht, ist es eben tabu und es ist viel schöner, wenn ihr miteinander spricht als Beispiel. Also ich will es jetzt ein bisschen überspitzt darstellen.
Ein paar von denen würden uns einen Vogel zeigen, wenn wir beide das denen sagen, leider.
Und ich ertappe mich ja auch damit. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich dort jetzt komplett dagegen bin, sondern auch ich habe meinen Laptop an, mein Handy klingelt, ich gucke danach, ich ertappe mich ja selber und wir müssen halt einfach gucken, dass wir das Thema Aufmerksamkeitsökonomie, dass wir einfach auch trotzdem es schaffen, uns auch für bestimmte Sachen dann trotzdem zu konzentrieren und auch für die wichtigen Sachen dann auch diese Zeit zu finden. Und das ist ja bei den Jungs tatsächlich dann auch der Sport, das ist die Schule und das ist, sag ich mal, dann auch das
Soziale. Bei Mädchen auch.
Und bei Mädels ja. Genauso, genau.
Also es ist ganz wichtig, dass man die wahrscheinlich einfach mal einmal öfter rausschubst und mit denen da draußen einfach mitmachen. Man muss ja gar nicht Fußball spielen können, um Fußball zu spielen. Das ist ja das Geile an diesem Sport. Ein Ball, vier Leute und vier Jacken, da hat man schnell zwei Tore gemacht. So haben wir das erlebt. Bolzer gibt's mittlerweile an jeder Ecke. Und 20 Minuten dann Spaß ihr habt, ist dann irgendwie was Tolles. Und vielleicht bleiben mal hier und da dann ein paar Kids hängen. In den Schulen muss man auch gucken, was mit Schulfußball-AGs ist und was weiß ich nicht alles. Aber wie gesagt, die Zahl der anderen Vergnügungsmöglichkeiten, die wird nicht weniger. Und da muss man halt einfach gucken, mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich find's auch geil, dass du sagst, man muss nicht gegen irgendwas kämpfen, sondern einfach gucken, dass man auf sich selber schaut und gute Angebote macht, die man nicht ablehnen kann. Genau. Das hat schon im Paten geklappt.
Ja, genau. Einfach dort einfach wieder Reizpunkte setzen, zu schauen, funktioniert das. Ich glaube auch ein großer Auftrag von Sportvereinen überhaupt. Ich glaube, ganz zu Anfang habe ich immer gesagt, bei den Jungs, sie müssen aufpassen, dass sie keine Rolle rückwärts machen, weil das könnten sie sich verletzen. Mittlerweile muss man halt auch manchmal schon sagen, wenn man frühzeitig schaut in den Grundschulen, in den Kindergärten, da ist eine Rolle vorwärts schon gefährlich. Und ich finde, das ist keine gute Entwicklung. Ja. Ich finde auch, dass gerade auch diese wegfallenden Sportangebote nicht gerade im Sinne der Jungs oder der Kinder und egal ob es jetzt Junge oder Mädchen ist, sondern wir sollten eigentlich schon gucken, dass ein gewisser Ausgleich auch stattfindet, dass die Jungs auch und die Mädels langsam ihre ganze Energie auch mal loszuwerden, ob das jetzt organisiert ist oder in Kleingruppen. Das sei erstmal dahingestellt, aber überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, das wieder ins richtige Licht zu rücken, dass Sport schon wichtig ist und auch verbinden kann. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, die auch mit Leistungssport jetzt wenig zu tun hat, aber trotzdem
extrem. Aber da fängt es an. Das sind die Leute, die wir dann irgendwie unter Umständen dann eventuell kriegen könnten, auch im NLZ oder sowas. Jeder von uns hat so eine komische Uhr am Arm und ich prophezeie euch, die ganzen Daten, die da gesammelt werden, die Gesundheitsdaten und so weiter, die werden über kurz oder lang wichtig sein. Da wird aufgezeichnet und an Krankenkassen weitergegeben, wer sich bewegt und wie viel am Tag, wer was für seinen Körper macht. Und da wird dann irgendwann davon abhängen, wie hoch die Beiträge sind. Da bin ich 100% von überzeugt, dass sowas irgendwann passieren wird. Und da wird das Thema Sport dann nämlich wieder wichtig sein. Spaß am Sport finden. Ich bin auch gar kein großer Freund von diesen Theorien, dass man Wettkämpfe abschafft, damit man Menschen nicht das Gefühl des Verlierens irgendwie zumutet. Weil du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, die beste Version eines jeden von uns selbst ist man geworden, weil man Niederlagen eingesteckt hat. Nicht Erfolge machen uns riesengroß. Erfolge kommen, weil man vorher Niederlagen gefressen hat und geguckt hat, im besten Fall, dass man besser geworden ist. Und das, was wichtig ist, finde ich, ist eher, dass Pädagoginnen und Pädagogen dabei sind, die Niederlagen einordnen und die Wege zeigen, wie man damit umgeht und was man daraus machen kann. Aber gleich den Wettkampf wegzulassen, oder wie siehst du das? Also diese Diskussion finde ich sehr, sehr beängstigend hier und da.
Also ein bisschen differenzierter. Ich glaube grundsätzlich diese...
Danke
diese,
für die Schelle.
Diese Spielform an sich auf kleineren Feldern mit verschiedenen Aufgabenstellungen, das ist alles okay.
Das meinte ich nicht. Ja. Das schließe ich ausdrücklich aus, weil das mit den vielen Ballkontakten und so weiter, ja. Das sind Erfolgserlebnisse und so, das ist okay.
Und ich glaube auch, dass es immer im Sport oder um Gewinnen und Verlieren geht. Und ich finde auch, da gebe ich dir, bin ich hundertprozentig bei dir, dass gerade wenn du in verschiedenen Situationen eben nicht diesen Erfolg hast, fühlt es sich einfach auch nicht gut an. Ja, und du musst daraus lernen, musst halt versuchen, ein paar Sachen abzustellen, damit du nächstes Mal auf der Seite bist, wo es sich wieder gut anfühlt. Und deswegen finde ich diesen Umgang mit Sieg und Niederlage schon sehr, sehr wichtig, dass man den auch tatsächlich auch leben kann. Ja.
Die Begleitung ist wichtig dabei, ja, und die Einordnung. Und ich bin jetzt gar nicht auf die spezielle, ich bin großer Freund von diesem, wie heißt das? Diese Spielform mit vier Toren und alle haben und dass es da gar nicht so die Tore gezählt werden und so. Das meine ich gar nicht. Ich meinte eher so im Schulsport, dass Völkerball abgeschafft werden soll und Wahlvorgänge und so weiter. Das fand ich komische Diskussion. Diskussionen, die man führen kann und denen man sich stellen sollte, um es irgendwie auch faktisch irgendwie zu untermauern, aber ich glaube, dass Niederlagen zur Menschwerdung, zur Persönlichkeitsentwicklung extrem beitragen und wichtig sind, wenn sie denn dann gut eingeordnet sind. Ach Mensch, Carsten, wir könnten jetzt hier noch sonst wie was weiterfaseln. Was ist denn dein Ziel so? So bleibst du jetzt erstmal hier? Also ich weiß, was ich dir wünsche. Ich wünsche dir, dass niemals mehr bei so einem Verein wie dem ersten FCM jetzt einer kommt und sagt, du, wir brauchen dich mal an der Außenlinie. Ja, okay. Ich wünsche es dem Verein, ich wünsche es dir, dass das nicht passiert. Und ich wünsche dir, dass da deine Ziele jetzt für das Nachwuchsleistungszentrum auch genau so umzusetzen sind, dass du nicht aufgehalten wirst von welchen Widerständen auch immer, diesen Geist, den du hier gerade im Podcast auch ausgebreitet hast, dass du den nicht leben kannst. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Hast du denn ein Ziel?
Ja, erstmal freut mich das zu hören. Also wenn jetzt, wer sich so ein bisschen mit meinem Lebenslauf beschäftigt, der wird ja auch merken, dass ich jetzt nicht jetzt meinen 28. Verein habe, sondern da wirklich schon über viele Jahre eben für diese Vereine auch tätig war. Ich habe aber auch im Fußball gelernt, dass man nie sagen sollte. Ja, das ist tatsächlich auch so. Mein Ziel ist es eigentlich, eine Struktur zu schaffen, die Erfolg bringt für den 1. FC Magdeburg und die auch unabhängig von meiner Person ist. Also einfach auch wirklich Abläufe, Prozessstrukturen zu erarbeiten, wo ich dann irgendwann, egal ob ich jetzt mal entlassen werde oder mich selbst nochmal verändere, sagen kann, okay, ich kann mit absolut ruhigem Gewissen einfach auch meinen Staffelstab weitergehen und weiß, dass eigentlich die Strukturen, die meine Mitarbeiter und ich erarbeitet haben, genau richtig für den Moment für den 1. FC Magdeburg ist und auch die Möglichkeit geben, den, ich sag mal, dann auch mit anderen Ideen auch das weiterzuführen. Nur das würde... ist so mein Wunsch, weil man darf sich immer nicht wichtiger nehmen als das große Ganze. Und ich glaube, wenn man das so für sich so ein bisschen verinnerlicht hat, dann kann man für Sachen auch besser kämpfen. Weiß aber auch, damit mit Sachen, wo es nicht so klappt, auch gut umzugehen. Und dann muss es jeder für sich irgendwann entscheiden, wie weit kann man auch diesem Verein, wo dem man auch dann auch arbeitet, auch tatsächlich helfen. Oder vielleicht gibt es Situationen, wo man sagen könnte, an der Stelle ist es jetzt auch besser, wenn ein anderer Kollege diesen Weg weitergeht und ja, und der dann auch gute Strukturen vorfindet.
Komm, wir machen zum Abschluss noch ein bisschen Gaga-Spiel. 3 Jahre sind wir 3 Jahre in die Zukunft.
Ja.
Die Strukturen sind genauso, wie du dir das gewünscht hast, personenunabhängig, läuft wie Sau. Erster FC Magdeburg spielt in der ersten Liga. Und wir haben 2 Nachwuchstalente, die es geschafft haben, irgendwie zumindest anschlussmäßig auf der Bank zu sitzen. Welcher Verein müsste anfragen, damit du vielleicht nochmal Trainer werden könntest? Oder bist du dann mit 56 schon allein zu alt für einen Cheftrainerposten? Muss man ja heutzutage auch sehen, wenn man sieht, wie die da mit 28 und einem Laptop am Rand stehen. Oder gäbe es sogar für dich in Betracht, oder würdest du es in Betracht ziehen, irgendwo in so eine Geldverdienerregion, in irgendwo, was weiß ich, Dubai oder sonst irgendwie was, eine Zweitligamannschaft, aber mit so viel Geld, wie du in deinem ganzen Leben hier nicht verdient hast, zu machen? Was wäre was für dich?
Boah, es ist schwer, ich will alles nicht ausschließen.
Das ist der Profi in dir, der gerade geantwortet hat.
Also grundlegend, wenn das so eintritt, wie wir uns das alle erhoffen, spricht ja das mal relativ wenig dagegen, sage ich jetzt einfach mal, den woanders hinzugehen, das muss man schon sagen.
Hast du noch mal Bock, Cheftrainer zu werden?
Ja, das kann man schlecht, es ist ja genau der Punkt, wo ich jetzt für mich immer so im Überlegen bin, ja, gibt es eine Möglichkeit, die Aufgabe, ich sage immer, für mich muss die Aufgabe passen, die Herausforderung muss passen, und ich habe Erfahrungen gemacht im NLZ, die mich sehr viel gefordert haben, wo ich mich sehr gut weiterentwickeln könnte, auch selbst, aber auch als Cheftrainer in einer Zweitligamannschaft oder Drittligamannschaft. Und auch da hat geholfen, meine Erfahrungswerte, um das zu machen. Und deswegen möchte gar nichts ausschließen. Und das hat mir einfach auch die letzten Jahre gezeigt, dass einfach Fußball so viel von Veränderung auch lebt. Ja. Und ich finde einfach, bin so ein bisschen das Gegenbeispiel, weil ich auch wirklich für Konstanz stehe, und ich würde mich halt freuen, diese Konstanz auch hier in Magdeburg in den nächsten Jahren auch leben zu dürfen, und alles weitere wird sich dann zeigen, ja.
Hast du einen Lieblingsverein außer dem 1. FC Magdeburg und Aue?
Ich hatte einen, jetzt nicht mehr so, das war der Hamburger SV.
Jetzt nicht mehr so?
Ja, weil am Tagesende, wenn du in diesen Bereichen auch selbst arbeitest, dann kriegst du auch ein paar Sachen mehr mit, die man so als Fan vielleicht nicht so mitbekommen würde. Und da gibt es auch ein paar Sachen, die mir vielleicht jetzt im Nachhinein nicht so gefallen.
Durch Baumi auch, weil der da...
Also auch so, der Hannes Wolf war zu meiner Zeit da, wir haben da mal mit, ich glaube, 1-1 gespielt. Aber ich sag einfach mal, wenn man so als Außenstehender viele Sachen, was um diesen Verein herum passiert, ist es für mich immer nicht so transparent und klar, wie es eigentlich sein sollte. Es ist viel Politik. Und aber als Verein zu meiner Zeit mit Rudi Kargus im Tor, mit Holger Hieronymus, Manfred Keils, Horst Rubisch, Bernd Wehmeier,
Jimmy Hartwig, Uli Stein dann später auch im Tor.
Da war ich einfach zu der damaligen Zeit ein Stück weit Fan vom HSV gewesen, muss ich schon sagen. Jetzt ist es eher so, ich gucke mir das gerne an weiterhin, und alles andere.
Thomas van Heesen haben wir vergessen noch.
Hat auch eine schöne Frisur gehabt.
Ja, genau. Schön, dass wir, soll ich jetzt was sagen? Das ist einen besseren Schluss, kann man gar nicht machen im Podcast. Mein allererstes Fußballspiel, was ich gucken durfte und lange, lange wach bleiben durfte, um es zu sehen, war das Finale HSV im Landespokal. Finale gegen Juventus Turin, und Felix Magath 8. Minute oben rechts im Winkel irgendwie. Witzig ist, ich hatte gerade vor ein paar Monaten die Möglichkeit, mit Magath wirklich sprechen zu können und das ihm nochmal zu erzählen. Der hat mich komplett ausdruckslos angeguckt, es war mehr oder weniger völlig Wumpe. Aber da hat meine Westverwandtschaft damals sogar, haben sie mir so eine Tasse geschenkt, wo die ganzen Unterschriften drauf waren, also war nur draufgedruckt und so weiter. Ist ja lustig, siehst du, es verbindet uns beide.
Ja, doch.
Schöner Abschluss. Aber du hast komplett recht, was da jetzt so passiert. Man kriegt nicht so viel mit, es wirkt alles sehr, sehr komisch. Und da sieht man auch, dass Geld und Macht innerhalb von so einem Verein und Machtstrukturen und so am Ende wahrscheinlich dann doch auch den den Fußball beeinflussen. Und das wäre ja ein schöner Umkehrschluss jetzt nach Magdeburg, wo es gerade so gut läuft. Ich klopfe mal auf Holz, möge es so bleiben, dass da einiges richtig läuft und du bist ein Teil dessen. Vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit, vor allem noch viel mehr Dank für den Einblick in deine Philosophie. Ich habe einen muten Eindruck, was das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Magdeburg angeht, aber ich habe auch keine Ahnung von Fußball. Ich danke dir, Carsten.
Und danke auch, dass ich hier sein durfte.
Magde Podcast. Wattevögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.